Saul Gabetta am Violoncello und die Amsterdam Sinfonietta unter der Leitung von Candida Thompson war das mit dem ersten Satz aus dem Konzert für Violoncello und Streichorchester Nummer 2 von Peteris Vasks. Das ist ein lettischer Komponist und den hat unser Musikredakteur ausgewählt, weil ich jetzt mit einer Dame spreche, die in Lettlands Meeren ihr Unterwasser-Unwesen treibt. Die Matinee im Sommer feiert das Reisefieber und ist heute auf Abtauchen gepolt. Und Sabine Kerkau ist ganzjährig aufs Abtauchen aus. Sie ist im Hauptberuf Apothekerin, lebt in der Schweiz und ist eine der berühmtesten Wracktaucherinnen der Welt. Und besonders angetan hat es ihr eben die Baltische See. Jetzt ist sie gerade über Wasser. Guten Morgen, Frau Kerkau.
Guten Morgen, Frau Junke.
Eine Apothekerin aus der Schweiz ist Spitzentaucherin, seit 2 Jahren sogar in der Hall of Fame Women's Divers. Wo hat die angefangen, ihre Leidenschaft fürs Tiefgründige?
Ja, eigentlich auf den Malediven. Also ganz im Gegensatz zu dem, wo ich jetzt tauche, eigentlich in sehr warmen und sehr bunten Gewässern. Und das vor über 35 Jahren.
Und heute betreiben Sie das technische Tauchen, also mit richtig fetter Ausrüstung. Angefangen haben Sie wahrscheinlich mit Schnorchel.
Ja, genau. Angefangen habe ich mit dem Schnorchel und dann eben ganz normal wie jeder Sporttaucher mit einer kleinen Flasche. Und mittlerweile sind da doch bei jedem Tauchgang so 4, 5, 6 Flaschen draus geworden und noch mehr Ausrüstung, ja.
Was wiegt so eine Ausrüstung?
Also das, was ich momentan mit mir rumtrage, über Wasser inklusive Kameraausrüstung und allem drum und dran, so um die 80 Kilo.
80 Kilo. Das heißt, da müssen Sie auch ordentlich trainieren, um das halten zu können.
Ja, ja. Also wir tauchen natürlich sehr viel vom Boot, wo man die Ausrüstung dann nicht allzu weit tragen muss. Und wir haben Aufzüge auf den Schiffen, die uns wieder aus dem Wasser holen, weil sonst wäre das teilweise gar nicht möglich. Mhm. Aber natürlich muss man fit sein, natürlich muss man regelmäßig trainieren, dass es überhaupt geht.
Sie tauchen bis 150 Meter.
Ja.
Und dabei erkunden Sie Schiffswracks heute hauptsächlich. Wie läuft das ab?
Wir haben in der östlichen Ostsee momentan hauptsächlich unsere Tauchgänge, unsere Expeditionen. Da suchen wir zunächst einmal Wracks, weil da gibt es noch immer sehr, sehr viele, die noch nicht gefunden sind, die noch nicht identifiziert sind. Also da sind zigtausend Wracks eigentlich in der Ostsee und wir schauen halt in der ersten Phase eigentlich nach neuen Objekten unter Wasser. Dann geht ein Team runter, meistens bin ich dabei und schaut, wenn wir etwas gefunden haben, was auf dem Sonar interessant aussieht, schauen wir, dass wir einen Erkundungstauchgang machen, um überhaupt erstmal zu gucken, ist das ein Wrack oder ist das nur ein Haufen Steine oder sonst irgendeine Unebenheit. Und wenn sich rausstellt, das könnte was Interessantes sein, dann wird eine Expedition festgelegt, dann wird genau dokumentiert, dann wird fotografiert, gefilmt und dann geht Archivarbeit los, dann wird geschaut, was könnte das gewesen sein, welche Epoche, welches Wrack. Und das geht halt dann so weit, dass wir am Ende die gesamte Geschichte versuchen, dieses Objektes, wenn es noch möglich ist, rauszufinden und sogar noch, wenn es jetzt Wracks aus dem Zweiten oder Ersten Weltkrieg sind, Angehörige herausfinden, mit denen wir dann mitteilen können, wo ihre Urgroßeltern oder Urgroßväter geblieben sind.
Diese Wracks, die können, Sie haben es angedeutet, ja auch Gräber sein, wo die Totenruhe gilt.
Ja.
Wie verhalten Sie sich da?
Ja, es ist einfach so, natürlich, wenn wir irgendwo noch Gebeine sehen, das kann bei Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg durchaus passieren unter diesen Bedingungen, die die Ostsee dort hat, also wenig Sauerstoff, wenig Licht, wenig Salz, dann ist dieser Bereich sofort tabu. Also wir haben sehr viel Respekt, wir ehren die Totenruhe, wir fassen nichts an, wir nehmen nichts mit, wir dokumentieren wirklich nur. Und wenn wir so etwas wie zum Beispiel ein U-Boot finden, dann geht da auch niemand rein, weil da ist anzunehmen, dass da wirklich auch noch Gebeine drin sind. Und wir sind da extrem vorsichtig. Ist so ähnlich wie, ich gehe ja auch über einen Friedhof, aber ich fasse nichts an.
Ihr bevorzugtes Gebiet ist ja das Baltische Meer, also das Binnenmeer zwischen Skandinavien und dem Baltikum. Was zieht Sie da besonders an?
Ja gut, das ist einmal, ich stamme von meinen Großeltern her aus dem litauischen Raum, also altes Memelland, ehemals Deutschland. Und ich habe da eben Wurzeln, das hat mich immer schon interessiert, da hinzukommen. Und dann, als ich dort war, habe ich halt festgestellt, dass in diesem Bereich überhaupt nicht getaucht wird. Dann haben wir festgestellt, es gibt so viel, was man dort noch erforschen muss und haben bei Museum und Universitäten aus dieser Gegend sehr viel Unterstützung erhalten, weil die dort noch nicht in der Lage sind, solche Tiefen, wie wir eben tauchen können, zu tauchen. Und die sind sehr froh, wenn dann mal jemand nach dem Rechten schaut und einfach ihnen auch hilft, das zu dokumentieren.
Sie haben ja das Baltic Sea Heritage Rescue Project gegründet. Erklären Sie, was ist das?
Das ist eine gemeinnützige Organisation bzw. auch ein Projekt, das wir eigentlich in der gesamten Ostsee machen möchten, im Moment hauptsächlich aber in Litauen und in dem Bereich durchführen. Bei unseren Tauchgängen, die wir dort oben gemacht haben, haben wir eben festgestellt, dass all die Wracks, die wir finden, in mehreren Lagen, also teilweise 10, 15 Lagen mit riesengroßen Schleppnetzen umhüllt sind. Also da sind teilweise Robben drin, da sind Seehunde und teilweise Schweinswale, da verendet sehr, sehr viel, sehr viele Lebewesen sterben und es ist eben Mikroplastik, was in 400 bis 600 Jahren sich dann langsam auflöst und im Meerwasser dann in die Fische und auf unsere Teller gelangt. Und wir haben das festgestellt, es kümmert sich niemand drum. Sie haben nicht gewusst, dass sie das Problem haben, eben weil niemand in diesen Tiefen taucht. Und diese Wracks, die wir dort betauchen, natürlich auch auf den Seekarten noch nicht drauf sind, weil wir sie gerade eben auch erst finden und dadurch die Fischer teilweise ihre Netze daran verlieren. Und es sind Unmengen. Also wir haben dann beschlossen, wir machen dieses Projekt. Wir bergen zuallererst einmal diese Geisternetze, nennt man das, von diesem Wracks, bevor wir dann mit der Dokumentationsarbeit anfangen. Und da kommen im Jahr so einige tausend Tonnen, die wir da rausholen, zusammen.
Und ich stelle mir vor, das ist nicht ungefährlich, diese Geisternetze, wahnsinniges Wort, von diesen Schiffen loszumachen und zu entfernen.
Nein, das ist sehr gefährlich. Wir können das wirklich nur mit ganz erfahrenen Leuten tun. Die können wir nicht in eins dort hochholen. Die sind also teilweise 100 Meter lang, 50 Meter tief. Die müssen vor Ort unten auf wirklich ziemlichen Tiefen zerschnitten werden, was schon mal eine wirklich gefährliche Arbeit ist. Es ist dunkel, es ist kalt. Man arbeitet dann mit scharfen Messern und da ist die Ausrüstung gefährdet. Wir müssen Taucher dabei haben, die genügend Licht den Tauchern geben, die diese Arbeit machen. Und wenn man das dann hochschickt, diese Netzteile, die wir da zerschneiden, dann muss man eben immer auch aufpassen, dass man nicht selber mit an die Oberfläche gerissen wird. Weil bei diesen Tauchgängen, die wir machen, haben wir eine, ungefähr eine halbe Stunde auf 50 Meter und dann müssen wir 2 Stunden ganz vorsichtig auftauchen, damit wir das überleben.
Was war denn, wenn Sie zurückblicken auf Ihre, ich glaube, mehr als 35-jährige Taucherfahrung, was war das beeindruckendste Wrack bisher?
Da gibt es ganz, ganz, ganz viele. Aber ein Beispiel ist die Präsidentis Mertone. Das ist ein ehemaliges deutsches Kriegsschiff, was an Litauen verkauft worden ist vor 100 Jahren. Und das war das einzige Kriegsschiff, was Litauen jemals hatte. Und das ist im Zweiten Weltkrieg 1944 vor Tallinn, also Estland, versenkt worden. Und das liegt genau unter der Kreuzung der 2 größten Schifffahrtslinien dort oben. Und normalerweise ist es unmöglich, dieses Wrack zu betauchen. Und das litauische Museum und auch die Universität, die wollten gerne eine Dokumentation über dieses Wrack haben. Und wir haben dann mit ganz großem Aufwand eine Genehmigung bekommen für einen Tauchgang an diesem Wrack, weil man musste sämtliche Frachter, Kreuzfahrtschiffe und Containerschiffe umleiten, die normalerweise in 5-minütigen Abstand über diese Stelle rüberfahren. Und das war einmal, das Wrack war unbeschreiblich. Ich habe selten so etwas gesehen. Also das hat ja nun doch schon einige Jahrzehnte da unten gestanden. Also es steht wirklich aufrecht. Und jedes Detail ist noch an seinem Platz. Also wir haben selbst offene Munitionskisten vor den Geschützen, wo die Granaten noch in Reih und Glied in diesen Kisten lagen. Der Kompass lag noch genau an der Stelle. Und das sind so Sachen, wenn ein Schiff untergeht normalerweise, weil das ja doch eine ziemliche Urgewalt ist, mit der das Wasser darüber fegt. Normalerweise findet man sowas gar nicht mehr. Und dieses Schiff, das sah aus, als wäre es ganz, ganz langsam und ganz, ganz ruhig untergegangen und hätte ganz sanft dort aufgesetzt. Und wie gesagt, dann war natürlich die ganze Zeit diese Unruhe, werden alle Schiffe, die darüber fahren, wirklich umgelenkt, hält sich jeder Captain an die Anweisung, bekommen die das alle mit. Wenn nur einer über diese Stelle gefahren wäre, während wir im Auftauchvorgang waren, hätten wir das wahrscheinlich nicht überlebt. Also es war Wahnsinn. Ein sehr aufregender Tauchgang.
Ja. Sabine Kakao, danke schön.
Ich danke Ihnen, Frau Juncker.
Gibt es denn sowas wie einen Tauchergruß?
Ja, gut Luft.
Ha, gut Luft. Dann wünsche ich auch gut Luft und einen überirdisch schönen Sonntagsspaziergang.
Vielen Dank.